Guten Morgen. Den Abend des Sonntags hat uns Rainer schon verraten, quasi Monogenity. Das ist Latein und heißt wie die neugeborenen Kindlein. Und dieses Wort, quasi Monogenity, wie die neugeborenen Kindlein, steht in 1. Petrus Kapitel 2, in Vers 2, und da heißt es, und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, quasi Monogenity, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, die ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Dieser Sonntag hat eine ganz besondere Geschichte. In manchen Gegenden in Deutschland wird dieser Sonntag auch der Weiße Sonntag genannt. In Süddeutschland zum Beispiel, in Bayern, der Weiße Sonntag. Warum? Es war in der frühen Kirche üblich, dass Menschen, die gläubig geworden waren an Jesus, in der Osternacht getauft wurden. Und am Sonntag nach Ostern gingen sie dann in ihrem Taufkleid, deswegen Weißer Sonntag, in ihrem Taufkleid zum ersten Mal an den Tisch des Herrn, um das Abendmahl zu feiern. Wie die neugeborenen Kindlein, sozusagen. Wir kennen den Glöckner von Notre Dame, der hieß auch Quasimodo, der hatte das Pech, an diesem Sonntag geboren worden zu sein. Und das war früher auch so üblich, dass man ja den Namen des Tages, an dem man geboren wurde, auch bekam. Deswegen heißt Martin Luther auch Martin, weil er am Tag des Martinus geboren wurde. Und der Glöckner von Notre Dame an dem Sonntag Quasimodo Geniti, also deswegen hieß er Quasimodo. Aber es war der Sonntag, der Weiße Sonntag, der Tag der neugeborenen Kindlein. Und wenn wir hören, was Petrus nun diesen neugeborenen Kindlein ins Stammbuch schreibt, nämlich, so legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug, alle Heuchelei, Neid, üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Wenn wir das hören, dann müssen wir vor Augen haben, dass Petrus hier nicht zu Menschen schlechthin spricht. Legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und alle Heuchelei und alle Neid und alle üble Nachrede. Petrus will keine neue Morallehre hier aufstellen, keine Ethik unters Volk bringen, sondern er wendet sich an neugeborene, man könnte auch sagen an wiedergeborene Menschen. Sie ist mir auch in Vers 3 des ersten Kapitels, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, und jetzt kommt es, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Also die Menschen, an die Petrus hier schreibt, haben etwas erlebt in ihrem Leben, was man eigentlich äußerlich gar nicht beschreiben kann. Es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder, ähnlich wie die Auferstehung Jesu, ein Wunder war. Kein Mensch hat gesehen, wie Gott das fertig gekriegt hat, diesen Toten, diesen gekreuzigten und gestorbenen Herrn Jesus Christus aufzuerwecken. Was die Jünger nachher erlebt haben, war, dass dieser lebendige Herr ihnen begegnet ist. Aber dieses Wunder, was dort im Grab passiert ist, das geschah hinter dem großen Felsen, der vor dem Tor des Grabes lag. Und so ist es auch mit der Wiedergeburt, von der das Neue Testament redet. Das ist ein Wunder, dass Gott wirkt durch seinen Heiligen Geist. Und wir wissen eigentlich nicht genau, wie er das macht. Jesus sagt, das ist eine Geburt von oben. Oder auch eine neue Geburt. Wir denken an Nikodemus, einen jüdischen Gelehrten, der eines Tages zu Jesus kommt und zu ihm mit dieser Frage kommt, Herr, was muss ich tun, um in das Reich Gottes zu kommen? Und da sagt Jesus zu ihm, du kannst nicht in das Reich Gottes kommen. Du hast also keine Hoffnung auf ewiges Leben, wenn du nicht von Neuem geboren wirst. wenn nicht der Geist Gottes in dein Leben eingreift, wenn es keine Verwandlung gibt in deinem Leben, dann kannst du das Reich Gottes nie betreten. Dann kannst du nicht in den Himmel kommen. Dann hast du kein ewiges Leben. Und nun ist, denke ich, die große Frage bei dem einen oder anderen, wie mache ich das denn, dass ich dazugehöre, dass ich wiedergeboren werde zu einer lebendigen Hoffnung? Und ich muss dir sagen, du kannst gar nichts machen. Der Geist Gottes kann machen, aber du nicht. Das eigentliche Wunder der Wiedergeburt wird der Geist Gottes. Wir hatten an unserem theologischen Seminar, an dem ich studiert habe, in den 70er Jahren immer 3 Studenten aus Russland. Wir waren die einzige Hochschule in ganz Westdeutschland, an der russische Studenten studierten, und das in der Zeit des Kalten Krieges in den 70er Jahren. Das war nach zähen Verhandlungen zwischen unserem Gemeindebund und den Regierungsstellen in der Sowjetunion damals möglich geworden. Aber die Sowjetunion hatte sich eins ausbedungen. Sie sagten, wir suchen die Leute aus, die zu euch nach Hamburg dürfen, um dort zu studieren. Und dann war es so, dass unter diesen 3, die immer kommen durften, jedes Jahr, für ein Jahr, immer mindestens einer war, der als Spion sozusagen die Grenze überschritten hatte und dort am Seminar studierte. Unsere Lehrer und Dozenten, die wussten natürlich, wer dieser Spion ist. Das merkten wir dann schon bei der Vorstellung, dass sie sagten, das ist Bruder Tschukatschenko und Bruder Krieger und das ist Herr Ruski. Haben wir das schon gemerkt, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Aber das Interessante war, dass diese 3 sich äußerlich durch nichts unterschieden. Natürlich, der eine hatte eine Brille und der andere keine. Die kannten sich alle 3 in der Bibel gut aus. Und wir hatten sogar den Eindruck, dass dieser Bruder Ruski, dieser Herr Ruski, sich in der Bibel besser auskannte als seine beiden Kollegen. Alle 3 waren getauft. Das hatte man sozusagen in Kauf genommen in Russland. Alle 3 lasen in der Bibel, stellten Fragen. Also rein äußerlich gab es keinen Unterschied. Und dieser Eugen Ruski, von dem ich hier erzähle, fragte dann eines Tages seine beiden Kollegen und sagte, was ist eigentlich der Unterschied zwischen uns? Er hatte über ein Jahr lang intensive Gemeinschaft mit allen Problemen und Konflikten am theologischen Seminar miterlebt und dabei eine ganz tiefe Sehnsucht in seinem Herzen gehabt, doch so zu werden wie seine beiden mitrussischen Studenten. Und dann haben die ihm das in der Muttersprache erklärt. Und sie haben gesagt, der Unterschied ist nicht, dass wir uns besser in der Bibel auskennen als du. Der Unterschied ist auch nicht, dass wir bessere Menschen sind, dass wir konfliktfreier leben. Das Gegenteil ist ja oft in der Gemeinde Jesu der Fall. Sondern der Unterschied ist, dass wir von Neuem geboren sind. Nicht, weil wir so gut sind oder weil wir es verdient hätten, sondern weil Gottes Geist in unser Leben eingegriffen hat, weil sich der Vater im Himmel durch Jesus Christus über uns erbarmt hat. Wir haben neues Leben empfangen. Wie das geschehen ist, können wir dir nicht erklären. Aber dass es geschehen ist, das können wir dir bezeugen. Und eines der größten Dinge für mich damals war, dass dieser Eugen Ruski zum lebendigen Glauben an Jesus fand. Nicht mehr hier in Deutschland, aber in Russland, als er wieder zurückkehrte. und sehr viele Schwierigkeiten dann auf sich nehmen musste, weil er ja vorher sozusagen Angestellter des KGB, des kommunistischen Geheimdienstes war und nun plötzlich Zeugnis gab von Jesus, natürlich rausgeflogen ist, verfolgt wurde, viele Nachteile in Kauf nehmen musste. Aber er hat erlebt, was der Heilige Geist wirken will im Leben eines jeden Menschen, nämlich wiedergeboren zu werden zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. An diesem Wunder kannst du selber nichts machen. Doch, sagt die Heilige Schrift, was Voraussetzung ist. Durch die Wiedergeburt werden wir Kinder des Vaters im Himmel. Das heißt, wir werden mit Gott verwandt. Wir sind seine Kinder. Wir glauben an ihn nicht nur als unseren Schöpfer, sondern wir glauben durch Jesus an ihn als an unseren Vater. Da ist ein Verwandtschaftsverhältnis in Kraft gesetzt worden, sozusagen. Gott ist mein Vater. Es gibt ja viele Verhältnisse zu Gott, die Heilige Schrift auch beschreibt. Mose war ein Freund Gottes. Das wissen wir auch. David, ein Freund Gottes. Und wir wissen, Freundschaftsverhältnisse können zerbrechen. Andere waren Mitarbeiter Gottes, dazu gehörte auch Mose. Und wir wissen aus eigener Erfahrung, dass Mitarbeiterverhältnisse gekündigt werden können. Aber wenn Gott mein Vater geworden ist durch Jesus, wenn ich also wiedergeboren bin zu einer lebendigen Hoffnung, dann bleibt Gott mein Vater, egal was kommt. Egal wie weit ich auch manchmal von ihm weg bin. Wir denken an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Vater wartet am Gartenzaun, dass der Sohn endlich zurückkehrt. Aber er bleibt sein Sohn, auch wenn er weit weg war. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Kinder Gottes, mit Gott verwandt. Blutsverwandt durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus. An solche Leute schreibt Petrus, die das erlebt haben. Und deswegen ist, wenn er hier sagt, so legt nun ab alle Bosheit und alle Heuchelei und alle Betrug und alle Neid und alle üble Nachrede, nicht einfach eine Ermahnung, moralisch besser zu werden. Sondern wenn man genau hinhört, dann steht dort, legt nun ab. Wer wiedergeboren ist zu einer lebendigen Hoffnung, wer Kind Gottes ist, in dem sozusagen Neues angebrochen ist durch den Geist Gottes, kann alte Gewohnheiten, alte Charakterzüge ablegen. Und dahinter steht auch das Bild von der Taufe hier an dieser Stelle. Wir haben ja gehört, der Weiße Sonntag, die Täuflinge aus der Osternacht, die zum ersten Mal an den Tisch des Herrn durften, die hatten diese Erfahrung damals gemacht, vor der Taufe hatten sie ihre alten Kleider abgelegt. Man wurde früher nackt getauft. Sie hatten die alten Kleider vor dem Taufbecken abgelegt und sie hatten nach der Taufe das neue, das weiße Kleid bekommen. Das war so diese Symbolsprache. Und immer wenn wir im Neuen Testament davon lesen, dass irgendjemand etwas ablegen soll oder ausziehen, dann steht dieses Bild, diese Erinnerung sozusagen im Hintergrund, legt ab, so wie ihr damals eure alten Kleider bei der Taufe abgelegt habt. Und zieht den neuen Menschen an. Jesus Christus, so heißt es an vielen Stellen im Neuen Testament. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich wiedergeboren bin zu einer lebendigen Hoffnung, kann ich ablegen. Das ist möglich. Dann gilt nicht mehr, dass einer sagt, ich bin nun mal so. Das ist nun mein Schicksal. Das steckt genetisch in mir drin. Sondern da ist ein Bruch vollzogen. Wer ein Kind Gottes ist, der ist bis in seine Gene hinein verändert worden. Wenn Gott ein Gott des Friedens ist im Neuen Testament, dann müssen die Kinder Gottes Friedenskinder sein. Wenn Gott barmherzig ist, dann müssen seine Kinder auch barmherzig sein. Wenn Gott einer ist, der gerne vergibt und gnädig ist, dann müssen seine Kinder auch solche sein, die gnädig sind und gerne vergeben. Das ist die neue Existenz, in der wir leben, durch die Wiedergeburt. Das heißt, diese alten Verhaltensweisen sind nicht mehr mit uns verwachsen. Keine Haut mehr sozusagen, die uns umgibt und die wir ganz schlecht abziehen können. Sondern sie sind wie alte Kleider, die man ablegen kann. Um dann das neue Kleid anzuziehen. Das ist ein ständiger Prozess. Wir werden immer wieder daran erinnert im Neuen Testament. Und was Petrus hier sagt, ist, dass wir ablegen sollen, er nennt ja nur einige Beispiele, die Bosheit. Ablegen sollen die Bosheit. Es gibt ja viele Verletzungen da, wo Menschen zusammen sind. Und ich denke, keiner ist durch die vergangene Woche gegangen, ohne dass er nicht irgendwo einen Menschen verletzt hätte oder vielleicht auch verletzt worden wäre. Das passiert. Es gibt manche, die haben auch so ein Fettnäpfchen-Suchgerät. Treten immer wieder rein, obwohl sie es gar nicht wollen. Aber Bosheit ist ja noch was anderes. Bosheit ist ja, dass ich sozusagen planerische Ideen entwickle, um dem anderen Böses zu tun. Und Petrus sagt, das kann man ablegen. Gott ist ja, unser Vater im Himmel, auch kein Gott, der boshaft ist. Genau das Gegenteil. Barmherzig, gnädig und voller Güte. Betrug und Heuchelei und Neid, alte Kleider. Und wenn du wiedergeboren bist zu einer lebendigen Hoffnung, kannst du das ablegen. Oder auch die üble Nachrede. Ganz großes Problem in der Gemeinde Jesu. Es wird viel zu viel übereinander geredet und viel zu wenig füreinander gebetet. So legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug, alle Neid und alle üble Nachrede. Aber das neue Leben besteht nicht nur darin, dass wir ablegen, sondern dass wir auch gleichzeitig positiv etwas tun. Seid begierig nach der vernünftigen und lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, quasi modo veniti. Seid begierig. Ein Kind ist ja von sich aus begierig, wenn es gesund ist. Eines der wichtigsten Kennzeichen bei neugeborenen Kindern, ob sie gesund sind, ob sie denn essen und ob sie zunehmen. Also bei jeder Untersuchung wird immer gewogen. Also immer gefragt, gibt es Probleme, was die Essensaufnahme angeht. Es gehört einfach zum Wesen eines neugeborenen Kindes, wenn es gesund ist, dass es Nahrung aufnimmt. Das ist ein bisschen anders, wenn wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Es ist insofern etwas anders, als dass Jesus Christus immer meine Entscheidung gebraucht. Nie über meinen Kopf hinweg entscheidet. So war es auch bei der Wiedergeburt. Als ich wiedergeboren wurde zu einer lebendigen Hoffnung, da hat Gott mir diese Wiedergeburt nicht einfach übergestülpt. Sondern er hat mich vorher gefragt, ob ich bereit bin, Jesus Christus als den Herrn meines Lebens anzunehmen. Ob ich will, dass Gott mein himmlischer Vater ist. Ob ich das möchte. Und wenn ich zu diesem Zeitpunkt Nein gesagt hätte, das will ich nicht. Ich will nicht, dass Jesus mein Herr ist, wäre ich nicht wiedergeboren worden. So viele ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Solche, die an seinen Namen glauben. Und was das Missverständnis vieler Christen ist, ist, dass sie denken, so wie man im natürlichen Bereich automatisch bestimmte Dinge tut, ohne groß darüber nachzudenken oder auch nicht tut. Böses tut, weil man unter einer Macht steht und eigentlich gar nicht anders kann, als Böses zu tun. So denken sie, so läuft es dann auch in dem neuen Leben weiter. Stimmt aber nicht. In dem neuen Leben ist Wachstum und Heilwerden und Weiterkommen und Zunehmen immer mit persönlichen Entscheidungen verbunden. Ich muss wollen und sagen, ich will das. Niemand im Reiche Gottes wird süchtig, Bibel zu lesen. Also er steht nicht unter einer Macht an dieser Stelle, dass er unbedingt Bibel lesen muss oder dass er unbedingt beten muss. Versuch mal, es eine Woche durchzuhalten, diese lautere Milch, von der hier die Rede ist, die reinzuziehen. Na komm, eine Woche, jeden Tag. Mal so ein Buch der Bibel zu lesen, man liest ja so viel. Jeffersches Wochenblatt ist also erheblich umfangreicher als der erste Petrusbrief vom Text. Und lesen wir jeden Tag. Versuch mal eine Woche lang den ersten Petrusbrief zu lesen, Kapitel um Kapitel. Du wirst merken, wie sehr du angefochten bist. Du wirst nie süchtig danach, das zu tun. Es passiert immer wieder, dass du dich entscheiden musst. Gegen das Telefon, das gerade klingelt, gegen den Menschen, der vor der Haustür steht und rein will, gegen irgendwelche Termine, die laufen. Du wirst dich immer wieder entscheiden müssen. Wie beim Ausziehen und Ablegen der alten Eigenschaften, so auch beim Aufnehmen der unverfälschten Milch des Wortes Gottes. Interessant ist ja auch, dass wir gerne Bücher über die Bibel lesen. Davon lebt ja auch der Büchertisch, auch hier in unserer Gemeinde. Und zwar ganz gut, wenn ich die Entwicklung so angucke. Viele Leute kaufen Bücher über die Bibel und lesen sie. Und es ist interessant, dass hier steht, seid begierig nach der lauteren Milch. Man könnte auch sagen, nach der reinen, nach der unverfälschten Milch. Also wenn man sich so ein bisschen in der Literatur auskennt und dann mit Geschwistern ins Gespräch kommt, weiß man genau, was die für ein Buch in der letzten oder vorletzten Woche gelesen haben. Über die Heilige Schrift, über Israel, über irgendein wunderbares biblisches Thema. Aber wie schwer es uns fällt, wirklich zu den Quellen vorzudringen und die Bibel aufzuschlagen und sie zu lesen. Da sind Entscheidungen nötig, die ich immer wieder zu treffen habe. Ich will. Dazu gehört natürlich auch der Gottesdienst und auch das Bibelgespräch und so weiter. Seid begierig nach der vernünftigen und lauteren Milch. Ich habe in den vergangenen Tagen gelesen, nichts ist für ein Baby gesünder als die Muttermilch. Nichts ist gesünder. Es gibt keinen Ersatz für die Muttermilch. Manchmal muss es sein. Aber es gibt eigentlich keinen Ersatz für die Muttermilch. Und ich glaube nicht, dass ein Baby, das an der Brust seiner Mutter ist, auch wirklich versteht, was da in dieser Milch alles drin ist. Das wissen die Chemiker und andere Leute, die sich da mit beschäftigt haben. Die wissen zum Beispiel, dass in dieser Milch wichtige Abwehrkräfte sind. Das weiß ein Baby nicht, das trinkt einfach. Und das wird nun im Bild übertragen auf das Wort Gottes hier in unserem Text. Das heißt einfach, das Wort Gottes in dich aufzunehmen und dadurch zuzunehmen. Und zu gucken, was passiert. Und auch wenn du manchmal nicht verstanden hast, was du da liest, das Wort Gottes hat ja eine Kraft. Man könnte fast sagen, es ist wie ein Sakrament. Es wirkt. Es verändert. Es ist, so sagt es Gott ja selber, etwas, was er zur Erde sendet und was nicht wieder leer zu ihm zurückkehrt. Du musst es nicht unbedingt verstehen in dem Augenblick. Jesus hat auch zu seinen Jüngern gesagt, im Moment versteht ihr das nicht, was ich euch jetzt sage, aber ihr werdet es später verstehen. Aber die Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich will begierig sein nach der vernünftigen und lauteren Milch, so wie die neugeborenen Kindlein. Das ist unsere Sache, diese Entscheidung zu treffen, damit wir wachsen und zunehmen. Also unser Text heute Morgen, eine herzliche Einladung, Jesus Christus als den Herrn deines Lebens anzunehmen. Nicht die äußeren Dinge sind entscheidend, sondern wenn du in deinem Herzen die Zustimmung dazu gegeben hast, Jesus soll mein Herr sein und Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, mein himmlischer Vater durch Jesus Christus, dann kann Gott an dir handeln und das Wunder der Wiedergeburt in deinem Leben wirken. Und das andere, wenn du wiedergeboren bist, ablegen und begierig sein nach dem Wort Gottes, das für dein Wachstum die richtige Nahrung ist, die vernünftige und lautere Milch. Amen.